Mein heutiger Gast ist ein Fußballtrainer und zwar nicht irgendeiner, sondern aktuell wohl der erfolgreichste in unserer Region. Er ist mit dem SV Meppen Regionalligameister geworden und in die dritte Liga aufgestiegen. Wie wird aus einem Jungen vom Bauernhof in Haftenkamp ein erfolgreicher Fußballtrainer? Was muss ein Trainer können, damit er ein guter Trainer ist? Wie geht man mit Erfolg um, aber auch mit Druck, Kritik und Krisen? Wir blicken hinter die Schlagzeilen mit Lukas Beniermann.
Hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast der Grafschafter Nachrichten mit Steffen Burkhardt und Menschen aus der Region.
Hallo Lukas, schön, dass du da bist.
Hallo Steffen, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine Ehre.
Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal zu dieser erfolgreichen Saison mit dem SV Meppen Meister in der Regionalliga geworden. Direkt aufgestiegen in die dritte Liga, in den Profifußball, wie es dann so schön heißt. Jetzt hast du ein paar Tage Abstand, ein paar Wochen Abstand. Was ist anstrengender, Meister werden oder Meister feiern?
Erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Da muss ich schon sagen, es waren anstrengende Tage, die Meisterschaft zu feiern, aber anstrengender war dann definitiv das Meister werden, ja, in Summe gesehen. Aber vor allem ein längerer Weg.
Ja, allerdings ein Jahr, ne? Und ein Jahr mit durchaus ja Höhen und Tiefen sprechen wir drüber. Aber lass uns mal erst auf diesen Erfolg gucken. Wie hast du gefeiert? Wie habt ihr gefeiert?
Ich bin immer noch dabei, das überhaupt zu realisieren, so ehrlich muss ich sein. Man hat sehr lange daraufhin gearbeitet. Ich bin vor knapp 2 Jahren Trainer beim SV Meppen in der ersten Mannschaft geworden, nachdem ich lange Zeit im Nachwuchs gearbeitet habe. Mit dem Auftrag, im Sommer 26 aufzusteigen und mit dem SV Meppen zurück im Profifußball zu sein. Da hat man ganz, ganz viel investiert und dann ist man irgendwann am Ziel angekommen. Wir haben uns sehr gefreut, aber das zu realisieren fällt gar nicht mal so leicht. War es sehr anstrengende Monate zuletzt und dann haben wir es geschafft am 2. Mai, zwar nicht mal selber, weil wir dann seit ich glaube 18 Spielen, 17 Spielen mal wieder ein Fußballspiel verloren haben vor ausverkauftem Haus gegen den Bremer SV. Auch das ein Wechselbad der Gefühle, dann ist man sehr enttäuscht in dem Moment, weil man weiß, man muss vertagen und am Abend spielt die Konkurrenz so, dass es uns zum Meister macht und dann hielt uns nichts mehr auf und das war dann das erste Wochenende in Ekstase und dann haben wir noch 2 Spiele gewonnen und nach dem St. Pauli-Spiel ging es dann nochmal richtig los mit dem Abpfiff, die offiziellen Feierlichkeiten in Meppen und dann ist tatsächlich nahezu der ganze Verein in den Flieger gestiegen, nicht nur die Mannschaft, sondern auch die Geschäftsstelle, der Vorstand, das ganze Trainerteam, Teile der Frauenmannschaft kamen auch noch nach und wir haben mit 60 Meppen dann auf Mallorca den Titel gefeiert.
Das klingt toll, aber es klingt auch tatsächlich anstrengend. Wir sprechen da gleich mal ein bisschen drüber, was das auch so heißt, zum Beispiel mit den Fans in Meppen. Ne? Was heißt ausverkauftes Stadion in Meppen? Das sind ja schon Dimensionen, die für die Regionalliga auch sehr, sehr ungewöhnlich sind. Aber lass uns vorher mal einen Schritt zurückgehen und diesen Weg ein bisschen nachzeichnen. Du bist Grafschafter, das muss man erstmal betonen, als Trainer in Meppen. Aber du bist Grafschafter, du bist 35 Jahre alt und auf einem Bauernhof in Haftenkamp in der Niedergrafschaft aufgewachsen. Das ist ein verdammt weiter Weg oder es ist verdammt weit weg erstmal vom Profisport. Wie bist du als kleiner Junge aus Haftenkamp zum Fußball überhaupt erstmal gekommen?
Ja, das ist eine Geschichte, die ich grundsätzlich erstmal ganz gerne erzähle, weil ich glaube, es hat gar nicht so viel gefehlt, dann würde ich jetzt vielleicht mit einen landwirtschaftlichen Betrieb führen. Ich weiß nicht, das liegt an mir vielleicht auch in der Wiege, wenn man da aufwächst. Hab mit meinem älteren Bruder Benjamin, der ein Jahr älter ist als ich, viel gekickt früher als kleiner Junge. Hatten in der Familie gar nicht den größten Bezug zum Fußball. Meine Schwester hat irgendwann mal angefangen, Fußball zu spielen. Die ist noch ein paar Jährchen älter, Anna. Und dann haben wir auf dem elterlichen Hof hin und wieder mal ein bisschen gekickt. Und eines Tages ist dann tatsächlich ein Jugendtrainer vom SV Esche am Hof angehalten, mit seinem braunen SV Esche-Bulli. Georg Gosing, ist noch ein Begriff, mir zumindest, und hat unsere Mutter angesprochen, dass wir doch in den Fußballverein müssen. Er sieht uns hier mal kicken und es gibt's ja wohl gar nicht, dass wir nicht im Verein sind. Und meine Eltern haben gemeinsam mit meinen Großeltern den landwirtschaftlichen Betrieb bewirtet und sagen, ja gut, die Fahrerei, das kriegen wir nicht hin. Kein Problem, wir holen die Jungs ab und schon waren wir beim SV Esche im Nachwuchs. Und so ging es dann erstmal zum Fußball und irgendwie war das dann ja eine Leidenschaft, die ich und meine Geschwister am Ende dann auch nicht mehr losgelassen hat.
Bevor wir auf den Fußball kommen, ganz kurz noch Grafschaft. Du bist ja jetzt inzwischen in Meppen. Wir erzählen gleich ein bisschen, wie dein Weg war. Aber dein Bezug und dein Kontakt zur Grafschaft ist nach wie vor groß. Du wohnst sogar wieder in Uelsen.
Genau, also der ist auch nie abgerissen. Ich habe ja eine ganze Zeit lang auch in Dortmund gelebt und gearbeitet, aber immer wieder gerade an Wochenenden zurückgekehrt, habe meinen Freundeskreis hier, habe meine Familie hier und irgendwie dann auch meine Base. Habe einige Jahre in Meppen gewohnt und seit dem letzten Sommer, also seit etwa einem Jahr wohne ich wieder in Uelsen und pendel die Strecke gut zu machen. Autofahren kann man ja auch sinnvoll nutzen.
Ist ja auch ein Luxus, ne? Trainer einer Profimannschaft sein, aber im Heimatort weiter wohnen zu können. Ne?
Ja, total. Dafür bin ich auch dankbar und das weiß ich auch zu schätzen. Und das haben wahrscheinlich die wenigsten der Berufskollegen.
Mhm. Und Grafschafter durch und durch geblieben hat, wollen wir hier in einem Podcast der Grafschafter Nachrichten dann ja auch mal betonen.
Ja, absolut. Ist meine Heimat, ja.
Was sagen so die alten Bekannten und Kumpels, wenn Lukas Beniermann jetzt so erfolgreich ist und in den Profibereich eingestiegen ist, Meister wird? Oder ist das nach wie vor der Lukas von früher dann?
Ich kann für mich sagen, dass ich der Lukas von früher bin, zumindest wird mir das wiedergespiegelt. Darf aber auch sagen, dass ich viele Freunde habe, die durchaus auch mal aussprechen, dass sie stolz auf den Weg sind. Und das darf man dann vielleicht auch sein, das bin ich auch selbst, aber grundsätzlich kriege ich es, glaube ich, sehr gut hin, bei mir selbst zu bleiben. Und ich bin auch froh, wenn ich mit meinen Freunden in meinem Umfeld unterwegs bin, dass ich nicht immer pausenlos über Fußball reden muss, sondern es gibt ja auch noch andere Themen im Leben.
Und dann hast du beim SV Esche angefangen. Der Bullifahrer hat bei euch am Hof angehalten und euch mitgenommen. Und deine Geschwister, ich meine, wer so ein bisschen sich mit dem Grafschafter Fußball beschäftigt, weiß, dass die ja auch gut kicken konnten. Aber du bist ja dann Trainer geworden. Du hast gespielt, bist aber sehr früh, ich glaube mit 15 oder so, hast du schon angefangen, Jugendmannschaften auch zu trainieren. Warum dieser Schritt hin zum Trainer so früh auch?
Ja,
also den meisten kommt es ja nach der Karriere.
Dafür muss man erstmal eine Karriere haben.
Ja.
Nein, ich glaube,
warum hattest du keine?
Der Fußball hat mich immer sehr interessiert, aber nicht nur der Fußball als solcher, sondern auch generell Teamsport, Gruppendynamiken, wie funktionieren Gruppen, dass man als Gruppe viel schaffen kann. Helfen mir mit Sicherheit auch meine Geschwister. Ich bin super dankbar dafür, dass ich mit Ben, den ich gerade schon angesprochen habe, und Simon auch sogar einige Spiele zusammen gemacht habe, damals bei Olympia Uelsen. Das ist, glaube ich, auch ein Luxus, wenn man das mit seinen Brüdern teilen darf, verbindet einen. Aber dann habe ich relativ zügig, es ist ja immer so, in Vereinen werden dann auch Menschen gesucht, die ehrenamtlich mitarbeiten. Bin dann mit 15, 16 angefangen, bei einer F-Jugend mit dabei zu sein. Und habe dann relativ schnell gemerkt, dass mir das Spaß macht und dass mir das auch liegt, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, denen zu helfen. Gar nicht mal nur sportlich, sondern vielleicht auch ein Stück weit in der Persönlichkeit. Habe dann von der F-Jugend bis zur ersten Mannschaft bei Olympia Uelsen alles trainieren dürfen. Als ich dann in den Seniorenbereich gewechselt bin, also die erste Mannschaft übernommen habe, blieb wenig Zeit, um selber weiterzukicken. Ich habe zu dem Zeitpunkt selber grundsätzlich erstmal in der zweiten Mannschaft gespielt, hatte auch immer Spaß am Fußballspielen, habe mich dann aber für den Weg des Trainers entschieden. Und wenn man dann im Erwachsenenbereich trainiert und alles ist sehr zeitaufwendig, dann bleibt wenig Zeit, um selber zu kicken, habe dann nur noch sporadisch mal bis heute ab und zu mal in der U32 gekickt. Gemerkt, dass ich als Trainer ein gewisses Talent habe und aber nie mit der Ambition zu sagen, ich muss irgendwann mal eine Profimannschaft trainieren, habe mich einfach weitergebildet, weil es mir Spaß gemacht hat, habe angefangen, die ersten Lizenzen zu machen, mit der C-Lizenz hier in der Grafschaft angefangen, über die B-Lizenz, B-Plus-Lizenz, damals hieß sie noch Elite-Jugend-Lizenz, A-Lizenz, jetzt zuletzt die A-Plus-Lizenz. Und jetzt scheint es so, als dürfte ich dann auch den Fußballlehrer machen, aber nie mit dem Ziel angetreten, das irgendwann mal zu machen, sondern einfach weitergemacht, Spaß an der Sache gehabt und dann ist das Hobby irgendwann zum Beruf geworden.
Muss man selber ein guter Fußballer, auch ein erfolgreicher Fußballer sein, um später auch ein guter Trainer sein zu können?
Also ich war kein guter Fußballer. Ob ich ein guter Trainer bin, müssen andere bewerten, aber ich glaube nicht. Es kann helfen, auch selber, glaube ich, Dinge als Fußballer erlebt zu haben, aber es ist nicht zwingend erforderlich. Was dann, glaube ich, hilft, ist, wenn man auf der Ebene arbeitet, auf der ich jetzt arbeiten darf, dass man sich sein Trainerteam so zusammenstellt, dass man Dinge, die man vielleicht selber nicht abdeckt, im Trainerteam hat. Da habe ich mit Steffen Puttkamer, einen Ex-Profi als Co-Trainer, der dann vielleicht auch Dinge erlebt hat, die ich nicht erlebt habe, und dass man einfach verschiedene Kompetenzen mit einbringt. Ich glaube, das ist entscheidend, wenn man gemeinsam eine Gruppe führt.
Das war auch eigentlich so der Hintergedanke meiner Frage, ne? Hilft es, sich den nötigen Respekt und das Durchsetzungsvermögen in einer Mannschaft zu haben, wenn die Spieler wissen, also der weiß, wovon er redet, weil er das selbst schon erlebt hat. Oder ist es nicht nötig? Ich meine, wir haben ja, Julian Nagelsmann ist ja vielleicht das beste Beispiel. Es gibt ja eine Reihe an Trainern, die sehr jung Trainer geworden sind und sich sehr früh darauf spezialisiert haben. Andere, Xavi Alonso, sind eben das Gegenbeispiel.
Ja, ich glaube, es gibt gar nicht den Königsweg. Mhm. Also man muss halt gewisse Kompetenzen mitbringen. Wenn ich jetzt sage, der Ex-Profi, der spielt, bis er 35 ist und danach direkt Trainer wird, der hat ja keine der Trainererfahrung. Mhm. Kann man ja auch sagen, jetzt habe ich mit 35 20 Jahre Trainererfahrung, wenn es nicht alles auf hohem Niveau war. Ich glaube, diesen Königsweg gibt's nicht. Es hilft mit Sicherheit. Wenn ich gekonnt hätte, hätte ich auch gerne ein paar Ligen höher gespielt. So, und dann habe ich aber relativ schnell halt das Trainersein für mich entdeckt. Ja, und bin den Weg so gegangen, wie ich ihn jetzt gegangen bin, aber ohne das klare Ziel. Natürlich, als kleiner Junge träumt man nicht. Ich war als kleiner Junge auch so unterwegs, dass ich gerne Fußballprofi werden möchte, aber da habe ich relativ schnell gemerkt, dass das nichts wird. Im Trainersein, klar, wünscht man sich das so hoch wie möglich, irgendwie unterwegs zu sein, aber sich das Ziel gesetzt habe ich nicht. Das wäre vielleicht auch utopisch gewesen damals.
Was ist überhaupt so toll an dieser Trainerrolle? Was fasziniert dich an dieser Rolle, Trainer einer Mannschaft zu sein?
Ich glaube, von außen betrachtet ist das alles gar nicht immer ganz toll, aber ja, mir macht es einfach Spaß, gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, über Jahre auch mit Jugendlichen zu arbeiten, sie hier zu entwickeln. Da geht es gar nicht immer nur um Fußball, sondern auch einfach um Persönlichkeitsentwicklung, um Haltung, wie gehe ich an Sachen ran. Und das Gleiche jetzt auch adaptiert in den Männerbereich beim SV Meppen. Viele der Jungs habe ich auch schon als Jugendliche begleiten dürfen und jetzt gemeinsam mit diesem Verein, mit der Strahlkraft, der am Ende, die am Ende auch bis in die Grafschaft reicht, in den Profifußball zurückzukehren, macht wahnsinnig viel Spaß und macht dann auch stolz. Aber mit Sicherheit hat der Job auch Schattenseiten. Es ist ja nicht so, dass das immer nur alles schön ist. Also du sprachst vorhin auch von Kritik im Eingang. So, es sind auch Dinge, wo man selber für sich Wege finden muss, damit umzugehen, wenn man in der Öffentlichkeit steht, was man auch lernen muss, wo vielleicht der Ex-Profi schon Dinge erlebt hat, die man im Zweifel, wenn man selber auf der Ebene nicht gespielt hat, nicht erlebt hat. Und aber insgesamt bin ich sehr dankbar, das machen zu dürfen. Ich habe auch andere Dinge gelernt. Ich bin ja nicht den üblichen Fußballweg gegangen, sondern habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht, habe ein betriebswirtschaftliches Studium gemacht. Also weiß für mich halt auch, dass ich was anderes machen könnte. Und ich mache diesen Job, weil ich ihn wahnsinnig gerne mache und weil es meine Leidenschaft ist.
Lass uns kurz, weil du es ansprichst, deinen Lebensweg weiter verfolgen. Also sagst gerade, du hast eine Ausbildung gemacht, du hast BWL, Management studiert. Also Profi-Trainer war nicht das Berufsziel. Das sagtest du ja schon, ist vielleicht auch ein bisschen vermessen, wenn man von Anfang an sagt, ich will Profi-Trainer werden und bis zur Rente davon leben. Du hast dich aber, wenn ich das richtig weiß, in deiner Bachelorarbeit zum Beispiel dann schon auch wieder mit dem Thema Fußball beschäftigt. Also du hast Wirtschaft, Fußball dann irgendwie zusammengebracht. Worum ging es da in der Bachelorarbeit?
Ja, es war immer mein Traum, im Fußball zu arbeiten. Aber ich glaube, es ist nicht planbar zu sagen, ich bin irgendwann im Sport aktiv und arbeite sportlich mit, auch wenn das vielleicht mein Traum war. Und jeder kleine Junge hat irgendwie einen großen Traum. Dann war es erst der Fußballprofi. Dann war es irgendwann die Sache, okay, ich studiere jetzt BWL Management. Wäre cool, wenn ich irgendwann mal im Sport arbeiten darf. Hab dann im Rahmen meines Studiums mich für mein Praxisprojekt beim BVB beworben. Hatte so eine...
Also Borussia Dortmund?
Ja, genau, bei Borussia Dortmund. Hatte so die ein oder andere Story, Zufallsprodukte, dadurch, dass ich einen Bezug zu Hans-Joachim Watzke hatte, den ich dann persönlich mit einer Bewerbung angeschrieben habe damals. Und dann wurde ich von Corinna Borgmann, die im Personalmanagement arbeitet, kommt auch ebenfalls aus Uelzen, arbeitet beim BVB bei Borussia Dortmund, eingeladen. Und dann konnte ich da mein Praktikum machen und meine Bachelorarbeit schreiben. Und im Nachgang durfte ich dann da in der Festanstellung bleiben. War jetzt nicht der größte Fußballbezug, sondern ein Managementjob in der Logistik. Aber dadurch habe ich zumindest erstmal bei meinem Verein gearbeitet. Das war der BVB immer. Ich hatte eine Dauerkarte als Jugendlicher auf der Südtribüne. Von daher war das dann schon mal ein Traum, den ich mir erfüllt habe, für Borussia Dortmund arbeiten zu dürfen. Wollte aber immer lieber noch näher am Sport arbeiten und habe mich dann weiter dahin orientiert. Dann kam irgendwann der Anruf aus Meppen, als ich damals Jugendtrainer bei Olympia Uelzen war und dann die erste Mannschaft trainiert hat. Hat Dieter Barlage vom SV Meppen sich damals schon mal gemeldet, ob ich da nicht im Nachwuchs arbeiten möchte als Jugendtrainer. Das hat damals beruflich nicht geklappt, weil ich nicht genau wusste, wo ich lande. Und als ich dann in Dortmund gelebt habe und für den BVB gearbeitet habe, kam dann irgendwann nochmal der Anruf, ob ich mir nicht vorstellen könnte, hauptamtlich für das Jugendleistungszentrum Emsland zu arbeiten, was ja beim SV Meppen angesiedelt war. Und das habe ich dann getan, bin Nachwuchskoordinator geworden mit dem Ziel, aus dem Jugendleistungszentrum ein anerkanntes Nachwuchsleistungszentrum zu machen. Das heißt, der DFB vergibt dieses Siegel, wenn man bestimmte Dinge erfüllt. Zusätzlich habe ich die U17 trainiert. Das habe ich dann über Jahre gemacht in der Doppelfunktion. Und wir haben es dann auch geschafft, anerkanntes Nachwuchsleistungszentrum zu werden. Und ja, der Weg ging dann so weiter. Ich habe im Nachwuchs gearbeitet, habe den Übergang betreut. Heißt, die Jungs, die aus der Jugend in den Männerbereich gehen, habe ich begleitet. Und dann kam irgendwann der Vorstand auf mich zu. Irgendwann ist der August 2024, ob ich mir nicht vorstellen kann, die erste Mannschaft zu trainieren.
Ja, da müssen wir gleich ein bisschen ausführlicher
drüber reden. Genau, das war mein beruflichen Weg.
Ganz schöner Weg, ja. Lass uns ganz kurz noch bei dem Stichwort Borussia Dortmund bleiben. Einfach ein großer Name. Da warst du nicht direkt im Sportlichen, du sagtest es gerade, trotzdem ja in einem der größten Fußballclubs, die wir hier haben. Was nimmt man da mit? Was gibt's da Dinge, wo du sagst, die habe ich gelernt, die habe ich mitgenommen für den weiteren Lebensweg oder beruflichen Weg?
Ja, für mich war das super interessant, weil ich den Verein halt immer nur als Fan kannte. Und auf einmal bist du mittendrin. Man nimmt viele Dinge mit, aber man stumpft ehrlicherweise auch ein bisschen ab. Also wenn ich sage, ich bin als Fan da hingegangen, dann bin ich immer noch Sympathisant von Borussia Dortmund und habe was für den Verein über, aber wenn man in einem Verein arbeitet, dann verändert sich die Sicht darauf. Und trotzdem habe ich wunderbare Dinge erlebt. 2017 zum Pokalfinale sind wir mit dem Sonderzug aus Dortmund gefahren mit allen Kollegen, waren alle eingeladen, wunderbare Tour. Haben den DFB-Pokal damals in Berlin zusammen gefeiert mit allen Kollegen, sind Dinge, die man sein Leben lang mit Sicherheit nicht vergisst. Insgesamt war es für mich nach dem Studium, auch wenn ich vorher schon nach einer kaufmännischen Ausbildung auch im Berufsleben war, da war es nach dem Studium einfach ein super Berufseinstieg für mich. Ja. Und mit Sicherheit auch förderlich, um weitere Schritte im Fußball zu machen. Auch wenn ich nicht den fußballerischen Job bei Borussia Dortmund hatte, habe ich trotzdem in einem der größten Fußballvereine, Sportvereine in Deutschland gearbeitet. Oder zumindest einer der Vereine mit der größten Stahlkraft.
Bevor wir auf dein Engagement also in der Nachwuchsarbeit kommen, warum eigentlich Fußball? Was ist eigentlich so toll an Fußball?
Das ist eine gute Frage.
Ja, gib mir eine gute Antwort, bitte.
Ja, man ist da, ich glaube, das fängt ja an, man ist als Kind, irgendwann tritt man das erste Mal gegen den Ball und hat was dafür über. Wir haben uns einfach mit dem Fußball damals auseinandergesetzt, haben die Panini-Alben voll gemacht, haben Sportschau geguckt, also gerade mit meinem Bruder Ben, der ein Jahr älter ist als ich, haben wir das zum gemeinsamen Hobby gemacht und dann, entsteht dadurch eine Leidenschaft. Also es gibt mit Sicherheit auch andere Sportarten, die mir viel geben, aber ich bin beim Fußball geblieben und bis heute eine große Leidenschaft von mir, mich mit dem Fußball auseinanderzusetzen.
Also ein bisschen unerklärlich manchmal. Also ich wundere mich ja auch, warum ich dann abends immer wieder vom Fernseher sitze und Fußball gucke und es halt einfach toll finde. Ne?
Ja, ich glaube, also da kann man jetzt könnte man auch Handball gucken als Beispiel. Mhm. Aber es geht schon auch irgendwie darum zu sagen, es ist ein Teamsport, man arbeitet gemeinsam an einem Ziel, man arbeitet füreinander. Das sind dann irgendwie dann doch immer, wenn man auf den Kern zurückgeht, geht es um Menschen. Also das ist zumindest bei mir der Fall.
Ja, auf den Punkt wollte ich jetzt auch kommen. Also du sagtest gerade, du hast einige Jahre als Nachwuchskoordinator gearbeitet. Was macht eigentlich ein Nachwuchskoordinator?
Ja, also inzwischen hat sich das Nachwuchsleistungszentrum Emsland extrem entwickelt und es sind viele hauptamtliche Mitarbeiter inzwischen aktiv. Ich war damals der erste und einzige Mitarbeiter in Meppen, der für den Nachwuchs aktiv war. Also kann ich deine Frage beantworten mit alles. Alles, was in irgendeiner Weise ansteht, rund um die Nachwuchsarbeit in der Organisation, in Teilen dann auch. Hatten wir nebenberuflich noch einen sportlichen Leiter, den habe ich auch unterstützt. Von daher geht es da wirklich eierlegende Wollmilchsau.
Also von Trainer der U17?
Genau, der Trainerjob war zusätzlich, aber in der Organisation.
Also ein bisschen Mädchen für alles.
Ja, und die Weiterentwicklung des Vereins. Und es ging dann beim DFB auch einfach darum, Auflagen zu erfüllen, so sich weiterzuentwickeln, sich zu professionalisieren. Da geht es um Konzepte, da geht es um, aber auch um die Alltagsorganisation. Geht es darum, wie kommen die Jungs und Mädels eigentlich alle zum Training? So Organisation.
Also die Bullies.
Ein halber Disponent.
Ja,
genau, nur im großen Stil. Ne? Ja, also von bis. Ich hatte die Etatverantwortung. Da reden wir auch darüber, dass wir damals schon, es war immer ein Etat von 6.000 bis 700.000 Euro, den wir damals zur Verfügung hatten, auch wenn das jetzt inzwischen nochmal gewachsen ist, durch die Zertifizierung. Aber auch das muss controlled werden, muss verwaltet werden. Da hat mir mit Sicherheit mit dem BWL-Studium auch geholfen.
Wollte ich gerade sagen, ne? Spätestens da konntest du ja deine Fußballleidenschaft und dein Fußballwissen auch mit dem, was du in der kaufmännischen Ausbildung im Studium gelernt hast, auch verknüpfen.
Das total, ist
auch ein Management-Job.
Über Tag habe ich quasi meinen Studienberuf ausgeübt und abends war ich Fußballtrainer. Das war die ersten Jahre im Meppen so, ja.
Man sagt ja, dass du ein Talent für Talente hast, dass du ein Händchen dafür hast und Nachwuchsarbeit, glaube ich, auch nach wie vor, glaube ich, deine Leidenschaft ist. Woran erkennst du, ob ein junger Spieler außergewöhnliches Potenzial hat?
Jetzt kann ich natürlich sagen, ich stelle mich an den Fußballplatz und scoute Spieler. Was für mich immer ganz, ganz entscheidend ist, ist die Person dahinter. Weil wenn man es schaffen möchte, im Sport weiterzukommen, dann geht es halt auch ganz, ganz viel einfach darum, wie steht der Mensch dahinter, wie widerstandsfähig ist ein Mensch, kipp mir direkt um, wenn wir einmal Gegenwind kriegen, kann ich mich durchsetzen, kann ich mich durchbeißen, bin ich bereit zu arbeiten. Da kann man jungen Menschen helfen, die kann man auch in die Richtung stoßen und trotzdem ist aber auch ganz, ganz viel einfach schon gegeben. So, es lässt sich ja nicht alles nachsteuern. Von daher geht's neben dem Talent. Jetzt kann ich gucken, ist jemand ein Bewegungstalent, ist er technisch gut, ist er sauber, ist er schnell. So. Aber das nächste ist dann, man muss den Menschen kennenlernen. Und ich glaube, in der Nachwuchsarbeit, wenn man dann eine gewisse Connection oder Bindung hat zu jungen Menschen und da ein gewisses Vertrauensverhältnis auch herrscht, dann ist es auch einfacher, hört sich blöd an, aber diesen jungen Menschen was mit auf den Weg zu geben und wenn Vertrauen da ist und Glaube da ist, dann ist man auch mehr in der Lage, sich zu entwickeln. Wenn ich daran denke, wenn ich an meine Schulzeit denke, war ich mit Sicherheit nicht der Fleißigste, aber es gab eine Art von Lehrer, für die habe ich die Hausaufgaben gemacht. Aber nicht die Hausaufgaben habe ich nicht gemacht, weil ich unbedingt den Stoff in der Schule durchziehen wollte, sondern weil ich den Lehrer nicht enttäuschen wollte. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Von daher geht es immer darum, eine Bindung zu den Menschen herzustellen und den Menschen zu sehen. Und wenn ein junger Mensch irgendwas nicht macht, dann hat es immer einen Grund. Und da muss man den Grund herausfinden. Und das ist, glaube ich, die Challenge und der Job. Neben der Tatsache, dass man fußballerisch Dinge erkennen muss und Know-how fachlich haben muss, geht es aber viel mehr um den Menschen.
Also Talent ist das eine, klar, das muss da sein, aber die charakterliche Eignung sozusagen, vielleicht auch die Reife bei Nachwuchsspielern, ist dann schon auch entscheidend.
Genau, und auch zu erkennen, wer braucht was. Jetzt kann man immer sagen, behandle alle gleich. Das ist aber in meinen Augen nicht richtig. Also man muss jeden fair behandeln, aber jeder hat irgendwie einen anderen Background und man muss jeden irgendwie anders anpacken und man muss dann die richtigen Knöpfe finden, um das Maximum aus jedem rauszuholen.
Ist das vielleicht sowieso die wichtigste und schwierigste Aufgabe für einen Trainer, unabhängig davon, ob Nachwuchsbereich oder jetzt bei den Herren, dass du aus, wie viel sind es am Ende, 25 Individuen, die tendenziell alle starke Persönlichkeiten sind, daraus dann ein Team zu formen? Das stelle ich mir wahnsinnig schwer und anstrengend vor.
Mit Sicherheit ganz, ganz wichtig, ja. Also ich glaube, keine Mannschaft der Welt ist erfolgreich, wenn sie nicht füreinander arbeitet. Und das muss man halt hinbekommen. Und
wie kriegt man das hin?
Wenn es so einfach wäre, das jetzt in 3 Minuten zu erklären. Ich glaube, es geht erst, man muss erstmal eine Basis schaffen, dass alle in eine Richtung laufen. So. Also man kann sich ja auch gut verstehen und verschiedene Richtungen ausschwieren, aber wenn man sagt, okay, wir haben jetzt erstmal ein gutes Miteinander, was muss ja auch entstehen. Und wenn man es dann schafft, dass sich alle in die gleiche Richtung bewegen, alle für ein Ziel arbeiten und da helfen halt immer Werte, Prinzipien, Regeln. Aber die kann man jetzt einfach an die Wand klatschen oder benennen, so das ist mir wichtig, ich mach das jetzt so. Es wird nicht funktionieren. Also sie müssen aus der Mannschaft selbst kommen, sie müssen gelebt werden und nicht einfach nur irgendwann an der Wand stehen. Und das ist halt die Kunst und das ist auch ein Stück weit ein Prozess und geht nicht von heute auf morgen. Muss halt wachsen.
Wie einflussreich ist man da denn eigentlich als Trainer? Also der Trainer steht ja, einerseits ist Fußball Mannschaftssport, andererseits steht der Trainer natürlich sehr im Fokus. Tendenziell auch der Erste, der gehen muss, wenn es nicht klappt. Wie viel Macht, wie viel Einfluss hat man da eigentlich als Trainer, wenn zum Beispiel ein sportlicher Leiter einem den Kader vorsetzt oder man in eine Mannschaft kommt, der Kader ist halt da. Ich frage mich manchmal, ist man dann auch so ein bisschen der Buhmann oder ist man als Trainer wirklich der diese Mannschaft formt und steuert und entscheidend für den Erfolg am Ende ist?
Ich glaube, das kommt ja immer auf die Struktur an, die man dann vorfindet. Wenn man jetzt darüber redet, dass ein sportlicher Leiter alles vorgibt, man wird da hingesetzt, macht, dann ist es ja eine andere Situation, als wenn man von Beginn an Hand in Hand arbeiten darf. Wenn ich jetzt gucke, wie ich aktuell mit Olufemi Smith, unserem sportlichen Leiter, zusammenarbeite, dann ist es Hand in Hand. So, und er wird keinen Spieler einfach dahinsetzen, ohne mit mir darüber zu sprechen, weil er möchte, dass wir erfolgreich sind. Und von daher darf ich da zumindest auch meine Meinung so abgeben. Wir besprechen alles. Und am Ende ist er natürlich für die Kaderplanung verantwortlich. Aber ich glaube, wenn man erfolgreich sein will, dann geht es nur Hand in Hand.
Also auch im Staff muss es eine Art Teamgeist geben.
Absolut,
ne?
Total. Mhm. Das ist ja auch so, wenn es darum geht, Krisen zu bewältigen, dann ist das ja ganz, ganz wichtig, bevor der Erste direkt den Rücken zudreht, weil er sagt, ja gut, das wird doch eh nichts. So. Von daher geht's da immer um eine Bindung, um ein Miteinander. Man muss halt sehr eng miteinander sein.
Lass uns einen Schritt weiter gucken. Du warst also lange Nachwuchskoordinator und dann kam dieser Moment vor 2 Jahren, wo du am Freitag noch Trainer der U17 warst und am Montag plötzlich Cheftrainer der ersten Mannschaft. Wie läuft sowas ab? Wie muss ich mir so ein Wochenende vorstellen? Ruft da einer an und sagt, du entscheid dich und
Ich glaube erstmal, dass das wahrscheinlich immer sehr individuell ist und nicht nie gleich ist. Wir sind an dem Wochenende, ich glaube am Freitagabend mit der U17 in die Nachwuchsliga gestartet bei Preußen Münster. Dann hat die erste Mannschaft, ich glaube am Sonntag gespielt. Und am Montag wurde mein Vorgänger freigestellt und ich bin Trainer geworden. Das ging dann doch relativ schnell, ja. Und am Montagabend habe ich dann, glaube ich, noch meine U17 dennoch zum letzten Mal trainiert, weil wir irgendwie da noch einen Übergang hinkriegen mussten. Und am Dienstag, ich glaube, es war der Dienstag, stand ich dann das erste Mal mit der ersten Mannschaft auf dem Platz, ja.
Kommt sowas aus heiterem Himmel oder ist das was, wo man sich vorher schon monatelang mit beschäftigt, würde gerne dieses Amt nehmen oder es könnte sein, dass mir dieses Amt angeboten wird? Oder war dein Plan wirklich, ich bleibe hier noch auf weitere Jahre Nachwuchscoach und es kam wirklich von jetzt auf gleich?
Ich habe immer wahnsinnig gerne im Nachwuchs gearbeitet und kann mir diesen Job mit jungen Talenten zu arbeiten auch immer noch vorstellen. Der Vorstand des SV Meppen und auch die sportliche Leitung damals haben immer das Gefühl gegeben, dass man viel von mir hält und mich perspektivisch vielleicht auch mal in der Rolle sieht. Aber nie mit einem gewissen Zeitpunkt. Also mir wurde eine Perspektive im Verein geboten, auch mich weiterzubilden. Man hat mir halt das Gefühl gegeben, dass man perspektivisch gerne weiter mit mir zusammenarbeitet und mir auch noch mehr zutraut. Aber dass es dann so schnell geht und so schnell in diese Rolle geht, ich hätte auch noch 2 Jahre im Nachwuchs arbeiten können, wäre kein Problem für mich gewesen, weil ich es gerne mache. Das war dann eher ja der Fußball, das Gesetz des Fußballs, dass dann die Entscheider irgendwann mal eine Entscheidung treffen müssen, wenn sie den Weg in Gefahr sehen. Und dann geht es am Ende schnell, da hatte ich dann auch wenig Zeit, drüber nachzudenken.
Musstest du lange nachdenken oder war im Grunde klar, ja, wenn sich diese Chance bietet,
genau,
dann greife
also
ich zu?
Ich habe das in dem Moment für den Verein, für den ich dann auch brenne, weil ich jetzt jahrelang für den Verein arbeite, das ist der größte Fußballverein in der Region, in meiner Heimatregion, habe ich nicht lange überlegt, auch wenn ich mit ganz viel Demut und Dankbarkeit an die Aufgabe rangehe, aber auch wusste, dass es ein anderer Schnack sein wird, weil du auf einmal mit Berufssportlern arbeitest und nicht mehr mit Jugendlichen, die ihren Traum leben wollen.
Hast du Leute, mit denen du dich dann in so einer Situation beraten kannst, dich austauschen kannst, mal eben so reflektieren, soll ich das wirklich machen, zu welchen Bedingungen soll ich es machen, worauf muss ich achten in diesem besonderen Moment oder macht man sowas dann mit sich alleine aus?
Also ich mache tatsächlich auch viel mit mir alleine aus, habe aber in meinem privaten Umfeld, meine Brüder habe ich gerade angesprochen, mit denen ich immer im engen Austausch bin, einige Freunde, Familie generell, also da habe ich schon Leute, mit denen ich über viele Sachen reden kann, bin aber grundsätzlich auch jemand, der viele Dinge mit sich selbst ausmachen kann.
Mhm. Und dann war das ja ein Sprung ins kalte Wasser. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dein allererstes Spiel an der Seitenlinie als Trainer der ersten Mannschaft war gleich ein absolutes Highlight. DFB-Pokal, Hamburger SV, damals noch zweite Liga, aber inzwischen auch erste Liga. Ich kann mich erinnern, ich war damals im Stadion, rappelvoll, also Meppen, Emsland-Stadion, Hensch Arena, das sind 13.000. Alles eng, Wahnsinnsstimmung. Und Lukas Beniermann zum allerersten Mal an der Seitenlinie und am Ende stand auf der Anzeigetafel 1-7. Viel brutaler kann man in den Job nicht starten, oder? Oder ist es andersrum, dass man sagt, ey komm, gegen HSV verlierst du halt, eigentlich kannst du auch nicht viel falsch machen in dem Moment.
Ja, wie im Film. Also erstmal steht dann der kleine Junge aus Haffenkamp neben Steffen Baumgart in der Coachingzone, ja, und coacht ein DFB-Pokalspiel. Wenn man es erstmal so rumsieht, und natürlich haben wir uns das sportlich ein bisschen anders vorgestellt. Wir haben es direkt mutig versucht, sah dann auch 10, 15 Minuten ganz gut aus und dann hat sich die individuelle Qualität vom HSV einfach durchgesetzt. Was mit Sicherheit auch so ist, dass wir einen ganz anderen Ansatz gewählt haben, als die Mannschaft zuvor getan hat. Und dann ist man auch an die Räder gekommen, aber mit wehenden Fahnen und nicht im Bus parkend. Das Ergebnis war nicht schön und trotzdem ist es mit Sicherheit ein Erlebnis fürs Leben. Umso wichtiger war dann, dass die Liga-Premiere glückt. Und das ist dann ja auch einige Tage später Gott sei Dank so gekommen mit einem Kantersieg über den Bremer SV.
Wie geht man da dann rein in den ersten Tagen? Also hattest du einen klaren Plan, wie man so eine Mannschaft übernimmt und sie erfolgreicher macht? Oder ist das zu Beginn schon auch ein Stück Überforderung oder ein irgendwie erstmal ankommen und es überhaupt erstmal irgendwie auf den Weg zu bringen?
Man darf diesen Job nur annehmen, wenn man sich das zutraut. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst ist es zum Scheitern verurteilt. Entscheidend für mich ist, neben der Tatsache, dass man irgendwie eine Verbindung zu den Menschen herstellen muss, dass man authentisch ist in dem, was man tut, weil alles andere bricht sonst zusammen. Man geht vor die Mannschaft, ich muss nicht perfekt sein. Und man hat Dinge, die man in dem Moment einfach einer Truppe vorgibt, auf eine authentische Art und Weise, dass man halt hier gemeinsam auf einen Weg geht und am Ende, wenn man den Jungs das Gefühl gibt, dass auch sie wichtig sind, dass ich nicht der bin, der jetzt alles entscheiden muss oder ich darf alles entscheiden, ja, aber auf eine Art und Weise einfach die Jungs abzuholen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Der erste Eindruck ist sehr, sehr wichtig, aber wenn man es mal schafft, okay, da ist jemand, der interessiert sich für uns. So, das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Also Überforderung ist ein Wort, das hört sich so an, als würde man scheitern. Natürlich, wenn man neue Dinge angeht, dann ist mit Sicherheit immer ein Stück weit Überforderung dabei. Aber Überforderung muss ja gar nicht immer schlecht sein, weil es einen ja auch wachsen lässt. Aber ich bin schon an die Sache rangegangen mit dem Zutrauen, dass ich das kann. Weil sonst darf man das nicht machen. Dann hätte ich besser meinen sicheren Job im Nachwuchs behalten sollen.
Behält man dieses Selbstbewusstsein dann auch, wenn es mal nicht so gut läuft? Also wenn ich mich richtig erinnere, ihr hattet dann eine Phase 10 Spiele ohne Sieg. Bleibt das Selbstbewusstsein und die Sicherheit doch, wir sind trotzdem auf dem richtigen Weg? Oder kommt dann so ein Moment, wo man dann vielleicht doch denkt, puh, habe ich mir aber ganz schön was vorgenommen hier?
Ja, das war eine sehr prägende Zeit, das muss ich schon sagen. Also ich glaube, die Teile der Hinrunde waren dann ganz gut. Dann haben wir als Verein das Ziel rausgegeben, wir wollen dieses Jahr nochmal angreifen in dieser Saison und der Abstand zum DSV Havelse als Spitzenreiter war irgendwie zwischen 13 und 15 Punkten. War dann sehr ambitioniert und dazu waren wir nicht in der Lage. Unter dem Druck, wenn man es so nennen will, sind wir dann vielleicht auch ein bisschen zerbrochen. Gerade es war die Endphase vor dem Winter und dann 6 Spiele nach dem Winter, die wir nicht gewonnen haben. Sehr prägende Zeit, trotzdem waren viele der Jungs, die in dieser Phase dabei waren, sind jetzt auch Teil der Aufstiegsmannschaft. Ich habe intern zur Gruppe gesagt, als wir nach diesen 10 Spielen wieder Spiele gewonnen haben, das waren dann übrigens 6 am Stück, dann merkt man mal, was der Kopf für eine Rolle spielt. Man gewinnt 10 Mal nicht und dann gewinnt sie 6 in Folge. Dass diese Phase zu überstehen, als super wertvoll für uns sein kann, wenn wir in diese neue Saison gehen, wo man weiß, okay, jetzt zählt nur die Meisterschaft, weil wir haben das Ziel, hochzugehen. Wenn man mal ein Spiel oder 2 nicht gewinnt, dann weiß man besser, damit umzugehen. Und ich glaube, und da bin ich bis heute überzeugt, wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich diese 10 Spiele natürlich lieber gewonnen als verloren. Das ist ja ganz klar, oder nicht gewonnen. Aber für die Reife, für den Prozess in der Gruppe miteinander war es trotzdem wertvoll.
Wie selbstverständlich war es, dass du diese Phase eben auch durchmachen durftest, auch von Seiten des Vereins? Also da kann ja so ein Vorstand auch schnell mal nervös werden.
Ja, natürlich. Selbstverständlich ist das definitiv nicht. Der Erste, der in aller Regel ausgetauscht wird in so einem Moment, ist der Trainer. In dem Fall, es tat mir richtig weh damals, musste David gehen, David Rizogic, unser sportlicher Leiter. Zu dem ich auch ein freundschaftliches Verhältnis habe bis heute, hat der Verein halt anders entschieden, hat an mir festgehalten in dem Moment. Das entscheide ich nicht in dem Moment. Ich kann meine Arbeit machen, kann Dinge erklären, warum ich sie so mache. Was wir in der Phase sportlich halt nie verlassen haben, ist der Weg. Natürlich haben wir Nuancen angepasst, aber vom Grundsatz her, auch wenn man dann mit Leuten aus der Vereinsführung spricht, warum passen wir da nicht mal an? Ja, weil wir mehr Großchancen hat als der Gegner. Also es geht darum, diese Chancen zu verwerten oder es geht um Kleinigkeiten. So, wir sind dem grundsätzlichen Weg treu geblieben, auch wenn wir Nuancen verändert haben. Und das macht mich hinten raus auch ein Stück weit stolz, dass wir nicht eingeknickt sind, sondern an die Sache geglaubt haben, gemeinsam mit den Jungs. Und da auch wieder, ich bin der Trainer, ich entscheide, aber ich muss ja auch das spielen lassen, wo die Jungs entsprechend hinterstehen. Weil wenn ich sage, wir rennen jetzt in die Richtung, aber keiner fühlt sich wohl, wenn wir in diese Richtung gehen, dann werden wir nicht erfolgreich sein. Das geht nur miteinander, Hand in Hand. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt.
Ja, letzten Endes hat der Verein alles richtig gemacht, ne, dass sie an dir festgehalten haben. Denn die nächste Saison war super erfolgreich. Aber ihr seid natürlich dann auch in die nächste Saison, also die jetzt gerade zu Ende gegangen ist, mit einer sehr klaren Ansage gestartet, nämlich Meister werden. Weil in der Saison der Meister direkt aufsteigt. Es gab keine Relegation oder Ähnliches oder Entscheidungsspiele. Also die Vorgabe war völlig klar, Meister werden, aufsteigen. Und ihr wart nicht die Einzigen in der Liga, die das wollten. Da haben natürlich andere auch auf dieses eine Jahr, wo es diese Regelung gab, gesetzt. Das ist ja ein Wahnsinnsdruck, wenn man weiß, es gibt in der Saison eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder ich werde Erster, dann ist alles gut. Oder ich werde Zweiter bis 18., dann ist alles scheiße. Wie geht man mit so einem Druck um, dass es ja wirklich nur Hop oder Top gibt?
Entscheidend ist, dass man intern mit den Kollegen einfach ein enges Verhältnis hat. Also wir haben uns eine Basis geschaffen, dass wir uns ehrlich sagen können, was einen stört. Wir können uns ehrlich kritisieren, ohne dass irgendjemand beleidigt ist. Ich glaube, das ist erstmal wichtig. Und natürlich ist der Druck groß. So, aber auch wenn ich über meine Mannschaft spreche, wie sie mit kleineren Rückschlägen umgegangen sind. Wir sind in die Saison gegangen, haben das erste Spiel gewonnen, haben das zweite gewonnen und auf einmal wackelt man. Aber wir sind nie umgefallen. So. Und da hilft es auch, gemeinsam Dinge durchgemacht zu haben, wie dann ein halbes Jahr vorher. Die Marschroute war klar vom Verein. So, wir haben uns der Sache gestellt und haben es geschafft, aber es ist nicht immer planbar und es gehören auch bestimmte Momente dazu. So Momente, Spiele, die du gewinnen musst, weil sonst reißt es ab, für deine breite Brust gewinnen musst. So hinten raus kann man sagen, dass auch die Konkurrenz wahnsinnig gut gescored hat bis zum gewissen Punkt. Wir haben eine Rekordsaison gespielt, 83 Punkte hat noch niemand erreicht, 103 Tore hat noch niemand geschossen. Das muss man erstmal verarbeiten. So, weil am Ende, wenn wir eine andere Truppe gehabt hätten, es auch durchgezogen hätte, wäre es bis zum Ende eng geblieben. Jetzt haben wir hinten raus einen gewissen Abstand gehabt, aber es war schon, war ein ordentlicher Ritt bis zum Ziel.
Ja, aber es war ja wirklich eine Rekordsaison, ne? Also ich erinnere mich an einen Moment, wo auf Insta oder so überall dann Bilder rumgereicht wurden, dass der SV Meppen zu dem Zeitpunkt die einzige Mannschaft war in den vier höchsten Spielklassen, also sind dann auch die fünf Regionalligen drin, die im ganzen Jahr noch ungeschlagen ist. Ihr habt, glaube ich, die längste Serie der ungeschlagenen Spiele seit ich weiß nicht wie vielen Jahren beim SV Meppen. Also das war wirklich eine Rekordsaison, die ihr da hingelegt habt. Gab es für dich so einen Moment in dieser Saison, wo du gemerkt hast, das kann wirklich eine ganz außergewöhnliche Saison werden? Und da meine ich jetzt gar nicht unbedingt ein Ergebnis oder ein Spiel, sondern irgend so ein Erlebnis, wo du selber so gefühlt hast, ich glaube, wir sind hier jetzt gerade wirklich auf dem Weg, wo das klappen könnte.
Da gab es zwei Schlüsselspiele vor dem Winter. Das eine war zu Hause gegen Drochtersen und Assel, die zu dem Zeit Tabellenführer waren, wo wir nach 2 Minuten 0-1 hinten lagen. Hütte war voll und das Ding am Ende 3-2 gewonnen haben. Und mit Sicherheit auch das Auswärtsspiel beim VfB Oldenburg, die zu dem Zeitpunkt Erster waren, wo wir für uns schon mussten. Und wenn man über Druck redet, dann war das mit Sicherheit der Moment, wo wirklich mal Druck drauf war, weil wir auswärts beim VfB spielen, waren, glaube ich, 5 Punkte hinter zu dem Zeitpunkt und wussten, jetzt müssen wir es gewinnen. Und da haben wir 2-0 gewonnen, die Jungs haben abgeliefert. Und das war mit Sicherheit auch der Moment, wo ich sage, wenn wir jetzt gut aus dem Winter kommen, dann ziehen wir das Ding und dann schaffen wir es wirklich, ja.
Ja, und dann habt ihr es auch tatsächlich geschafft. Und du hattest es ganz am Anfang schon mal angedeutet, diese absolute Schlussphase. Als klar war eigentlich, ihr werdet das schaffen, aber alle fieberten darauf hin. Und dann gab es dieses Heimspiel, Stadion rappelvoll, super Stimmung. Alle wollten feiern, alle waren bereit. Und dann kassiert ihr in der letzten Szene des Spiels durch ein Traumtor eines Bremers das entscheidende Gegentor und es war dann eben nicht entschieden. Und dann ein paar Stunden später hat Oldenburg war es, der Gegner, auch gepatzt und ihr wart dann plötzlich doch wieder durch. Ein absolutes Auf und Ab. Beschreib mal, wie so die Emotionen an so einem Tag dann sind. Also alle waren ja auf Platzsturm sozusagen, ne? Eigentlich wollten 13.000 auf den Platz stürmen und euch feiern und dann plötzlich diese kalte Dusche. Also es macht den Fußball ja aus. Aber ich stelle mir das schon echt heftig vor. Da ist man doch fix und fertig hinterher, oder?
Sportlich gesehen war es eine unserer schwächsten Saisonleistungen. Vielleicht sogar die schwächste. Drumherum war viel. Man wusste, okay, wenn wir das Ding jetzt ziehen, dann rennen 13.000 Leute aufs Feld oder wie viele denn gerade auch wollen.
Also auch so Kopfsache?
Ja, definitiv war das an dem Tag auch Kopfsache. Und zusätzlich muss ich auch sagen, das ist ja manchmal nicht erklärbar, aber wir haben so viele Tore in der Nachspielzeit gemacht, die Saison oder in der Schlussphase, weil wir daran geglaubt haben, dass man an so einem Tag, wo man selber die Meisterschaft feiern möchte, in der letzten Aktion des Spiels, so ein Tor gegen sich kriegt, das ist dann vielleicht auch was sich einfach ausgleicht im Fußball. Kurze Zeit der Leere, wo man dann aber auch weiß, okay, das ist aufgeschoben. Wir wussten für uns, das Ding ist durch. Oldenburg muss 20 Tore aufholen, glaube ich. Und trotzdem ist es schade für den Moment, für die Menschen, die alle darauf hingefiebert haben, heute hier im Stadion Meister zu werden. Hinten raus war es abends aber trotzdem einfach ein wunderbarer Abend. Wir haben uns connected. Okay, wenn das eng wird beim Oldenburg-Spiel, dann treffen wir uns wieder. Und am Ende war die ganze Truppe wieder am Stadion und in Summe hinten raus 2.000 bis 3.000 Fans. Und mit denen sind wir gemeinsam in die Stadt marschiert. Und es war mit Sicherheit auch ganz, ganz einzigartig, auch wenn sich viele, viele Menschen in der Region gewünscht hätten, dass es paar Stunden vorher klappt. Aber wir haben uns davon nicht kleinkriegen lassen.
Du hast die Fans gerade schon angesprochen. Lass uns mal über den SV Meppen sprechen. Ich glaube, auch als Grafschafter muss man ja wirklich sagen, dass das schon ein besonderer Verein ist. Auch für die Region. Es gibt ja auch viele Grafschafter. Also du hast ja selbst in deiner Mannschaft, ne? Julius Bünd zum Beispiel, euer Torhüter, der aus Schüttorf kommt.
Genau.
Ne? Also, und im Nachwuchsbereich sind ja auch viele Grafschafter, die da spielen, weil es eben der Nachwuchsförderverein hier in der Region einfach ist. Was ist so besonders an dem SV Meppen?
Der Verein hat eine große Tradition und auch Fangeschichte, wenn man so will. Es gibt ja viele Sportvereine in der Region, die ein ähnliches Alter haben wie der SV Meppen. Der SV Meppen wurde 1912 gegründet, aber ich glaube auch aufgrund der Historie, jetzt kann ich nicht ganz weit zurückblicken, weil ich dann auch noch nicht so alt bin, aber wenn man so in die 90er Jahre guckt, zweite Liga, sehr viel Strahlkraft in die Region, wenn man mit anderen Vereinen spricht, die auch sagen, okay, nach Meppen fährt man nicht gerne, weil enges Stadion, viele Fans, gute Atmosphäre, ich glaube, insgesamt sehr familiär, alle sind willkommen, so viele, viele Menschen gehen dahin, um einfach mal was anderes zu sehen, mit Freunden ein Bierchen zu trinken, so, das ist mit Sicherheit auch Teil der Wahrheit in Meppen und dadurch immer eine außergewöhnliche Atmosphäre. Ich glaube, ich habe immer das Gefühl, so wenn man auf die Tribüne geht, ich meine, ich war selber oft genug selber Zuschauer, dass jeder willkommen ist und alle miteinander. Es gab mal den Slogan Leuchtturm der Region, der mit Sicherheit dann auch, was den Fußball angeht, zutrifft. Sagen wir mal im Handball, die HSG Nordhorn-Lingen, die vielleicht einen ähnlichen Stellenwert hat, aber so rein, wenn man den Fußball sieht, dann ist bis Osnabrück und Bremen dann halt auch nicht viel, wenn man nicht über die Grenze fahren will, ist es dann schon zutreffend mit dem Leuchtturm, glaube ich. Und sowohl die Emsländer als auch die Menschen aus den Nachbarkreisen kommen sehr gerne zum SV Meppen. Und das ist spürbar und das merke ich auch im Alltag, wenn ich in der Region unterwegs bin, dass man sehr viel auf den SV angesprochen wird. Gerade in dieser Phase des Erfolgs, die Rückkehr in die dritte Liga. Sehr viele Menschen haben sich wirklich bedankt dafür. Und das ist dann irgendwie ein schönes Zeichen. Ich kenne auch die andere Seite. Deswegen muss man immer wissen, wie man damit umgeht mit solchen Momenten, weil im Zweifel sind es auch die gleichen Menschen, die in 3 Monaten wieder den Kopf des Trainers fordern. Das muss man wissen. Aber trotzdem habe ich halt gemerkt jetzt im Rahmen dieser ganzen Feierlichkeiten, wie viel Menschen das wirklich ganz, ganz wichtig ist. Und das erfüllt einen dann auch mit Stolz und rechtfertigt auch ein Stück weit die Arbeit, die man geleistet hat. Also war sehr intensiv. Aber wenn man merkt, wie viele Menschen man damit glücklich machen kann, dann gibt einem das schon eine ganze Menge und das mit Sicherheit auch ein Gefühl, was ich in der Art vorher nicht kannte.
Der SV Meppen ist ja auch so ein Verein, ich finde das immer so, da gibt es immer so 2 Blickrichtungen drauf. Ne? So überregional wird manchmal so ein bisschen von oben herab drauf geguckt und gab ja mal, ich weiß gar nicht, welcher Spieler das war, ne? Aber so dieses despektierliche, oh, wenn du aus der ersten Liga absteigst, dann musst du nächste Saison nach Meppen, weil Meppen dann eben Zweitligist war. Also so ein bisschen von oben herab und das ist dieser Club da im Moor. Auf der anderen Seite ein Stadion, das oft rappelvoll ist. Ihr habt, ich glaube, jetzt in der Regionalliga-Saison mehr als doppelt so viele Zuschauer im Schnitt als der zweite. Ich glaube, 7-mal so viele wie im Durchschnitt. Also ein Wahnsinns-Zuschauerspruch, Zuspruch. Allein deshalb kann man, glaube ich, sagen, gehört Meppen in die dritte Liga, weil ja die Fanbasis so groß ist. Wie wichtig sind eigentlich jetzt aus Trainersicht die Zuschauer für den Erfolg?
Wahnsinnig wichtig. Also ich glaube, man hat oft genug gemerkt und in der Regionalliga haben wir es in dieser Saison geschafft, auch auswärts verdammt stark zu sein. Wir sind die auswärts stärkste Mannschaft, was mit Sicherheit aber auch damit zusammenhängt, dass die Fanszene und viele andere Unterstützer die Saison einfach jedes Spiel gefahren sind und wir nahezu bei jedem Auswärtsspiel ein Heimspiel hatten.
Also es war ja zahlenmäßig tatsächlich so,
ja, genau, genau.
Mehr Meppner Auswärtsfans da waren, als der andere Verein überhaupt Heimfans
so, und
hatte. Ne?
Man hört die eigenen Lieder, man merkt, dass die Jungs da sind, man merkt den unbändigen Support in dieser Saison. Man hat sich eingeschworen vor der Saison, wir ziehen das dieses Jahr zusammen. So. Und da haben die Fans auch einfach, sie haben es durchgezogen. So, auch in Phasen, wo man mal 1-2 Spiele nicht gewonnen hat, sehr positiv geblieben und uns so oft auch einfach zu den Siegen getragen. Schlussphasen der Spiele, wo es natürlich darum geht, wer hat mehr Körner, das ist eine Sache. So, da waren wir mit Sicherheit auch fit unterwegs diese Saison, sind immer in unserem klaren Plan geblieben. Aber wenn man dann Hunderte von Meppen dann auch auswärts hat, die einen dabei unterstützen, das Spiel noch zu ziehen. Und zu Hause haben wir auch einige Spiele in den letzten Zügen gedreht, wo einfach das Stadion da war. So, man liegt zurück, 0-1, macht das 1-1 und der Kessel explodiert und dann macht man auch noch das 2-1. Also diese Momente haben wir noch und nöcher gespürt und gerade in engen Spielen wahnsinnig wichtig, zusätzlich wenn starke Gegner zu uns in die Stadion kommen und von Beginn an erdrückt werden. Also das kann man nicht hoch genug bewerten. Und zusätzlich ist es ja auch so, der Sport, den wir betreiben, der ist für die Fans. Warum machen wir das, was wir machen? Das ist Unterhaltungsbranche, müssen uns nichts vormachen. Also wir sind alle irgendwann mal angefangen auf einem F-Jugendfeld oder Minikickerfeld mit dem Traum vielleicht nach ganz oben zu kommen, aber dieses Geschäft, wenn man es so nennen will, ist für die Fans und es besteht, weil die Fans da sind. So. Und wenn wir jetzt in die dritte Liga blicken, dann haben wir vom Umfeld her, von der Fanbase her, sind wir da immer noch richtig, richtig gut unterwegs. Nur was die Herausforderung wird, ist das Drumherum. Also sportlich ist es ein anderer Schnack in der dritten Liga. Wenn wir über finanzielle Themen reden, ist es ein ganz, ganz anderer Schnack in der dritten Liga. Und dann will man einfach in einer ganz, ganz anderen Rolle sein, weil da werden wir ums Überleben kämpfen und werden uns der Sache stellen. Und ich habe wahnsinnig Bock drauf.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Man sagt ja immer, in der dritten Liga beginnt der Profifußball. Ich glaube, ein bisschen Quatsch ist das, weil auch Regionalliga war professionell, was ihr da gemacht habt. Wie groß ist der Sprung? Sportlich? Ja, vielleicht erstmal sportlich in die dritte Liga. Ist das wirklich eine ganz andere Klasse? Wird's richtig schwer für euch?
Also es ist eine Profiliga. Die Regionalliga ist halt offiziell keine Profiliga, aber es gibt Vereine im Profitum, so wie wir es halt auch gemacht haben. In anderen Staffeln gibt es da auch viele weitere. Dritte Liga für einen Verein wie den SV Meppen, wir haben gerade über das Umfeld gesprochen, glaube ich, passt man da sehr gut rein mit dem Zuschauerschnitt, mit allem. Und trotzdem reden wir über eine Region, die nicht im Ballungsgebiet ist, sondern wir sind eine Stadt mit 35.000 Einwohnern nahe der Grafschaft und dann gibt es ein paar andere Nachbarkreise noch, wo man sagen muss, ja, es gibt mit Sicherheit auch große Unternehmen, die uns unterstützen. Wir haben einen riesigen Pool an Sponsoren und trotzdem ist es so, wenn man sich die Größen in dieser Liga anguckt, mit welchen Geldern da hantiert wird, dann ist man da ein ganz, ganz kleines Licht auf der Ebene, auf der Ebene des Mannschaftsetats, so, das muss man schon wissen. Und trotzdem gehören wir mit der Strahlkraft, die wir haben, in diese Liga. Und vom sportlichen Wettbewerb wird's natürlich hart werden, brutal hart. Und trotzdem freuen wir uns alle riesig darauf und trauen uns dazu, Mannschaften zu finden, die wir hinter uns lassen, um einfach uns in dieser Liga zu etablieren. Darum geht's. Wir müssen nächstes Jahr zusehen, dass wir für die Klasse halten, möglichst viele Punkte holen, ein paar von den großen Ärgern. Wenn wir über Hansa Rostock, MSV Duisburg, Rot-Weiß Essen reden, dann steckt da mit Sicherheit noch ein bisschen mehr Power hinter. Und trotzdem werden wir uns dem sportlichen Wettbewerb stellen und freuen uns wahnsinnig darauf.
Was ändert sich im Umfeld? Also sagtest gerade schon, es ist eine bundesweite Liga. Also ihr müsst weiterfahren, wobei die meisten Mannschaften sind ja hier im Westen, aber trotzdem weiterfahren, Medien, alles live im Fernsehen. Was ändert sich da für dich, jetzt mal abgesehen davon, dass du deine Mannschaft fit für diese Liga machen musst, so im ganzen Umfeld?
Ich habe es noch nicht erlebt, deswegen lass ich es mal auf mich zukommen. Aber definitiv hat man mehr mediale Präsenz. Das ist ja unbestritten so. Und ansonsten, der Sport bleibt der gleiche, nur dass unsere Rolle sich verändert. Also in den letzten 2 Jahren ging es für mich darum, jedes einzelne Spiel zu gewinnen. Alles andere war nicht gut genug. Das mache ich auch gerne in der dritten Liga, aber ich glaube, wir gehen mit einer anderen Zielsetzung da rein. Und wenn wir das realistisch betrachten, dann sind wir in einer anderen Rolle. Das ist mit Sicherheit auch was sich ändert für uns in der Haltung der Mannschaft. Und ansonsten wird auch ein Unterschied sein, über den wir gerade gesprochen haben. Wir hatten überall ein Heimspiel. Jetzt fahren wir in Stadien, da sind 30.000 Menschen. So, das ist natürlich auch nochmal was anderes. Total weiter weg. Gerade auch Süddeutschland viel vertreten. Rostock ist auch nicht um die Ecke. Und als Trainer habe ich, glaube ich, das Glück, ein relativ lautes Organ zu haben. Und selbst in der Hensch Arena erreichen meine Spieler ab und zu noch. Ich glaube aber, das hat auch irgendwann ein Ende. Da werde ich auch noch neue Erfahrungen machen, ja.
Ja, da sind ja Stadien dabei, ja. Da wird man dich mit Sicherheit nicht hören. Ne? Musst du das alles in der Struktur wuppen, in der du jetzt arbeitest, oder wird auch dein Umfeld professioneller und breiter aufgestellt?
Der Verein macht richtig Schritte. Also ich bin jetzt seit 7,5 Jahren, ich glaube 7,5 sind es, im Verein. Und wenn ich sehe, was ich seitdem strukturell verändert hat, trotz der Tatsache, dass wir jetzt 3 Jahre in der Regionalliga gespielt haben, hat der Verein sich weiter vorbereitet, weil das Ziel Profifußball ist. Und in den Jahren in der dritten Liga war man immer noch dabei, sich zu professionalisieren, überhaupt im Profifußball anzukommen. Und da hat der Verein aus meiner Sicht, die Kollegen in der Führung, einen richtig guten Job gemacht. Auch im Trainerteam werden wir uns ein bisschen vergrößern. Auch der Tatsache geschuldet, dass sowohl mein Co-Trainer gerade noch in der A-Lizenz steckt und ab und zu nicht da ist und ich dann ja in den UEFA Pro-Lizenz-Lehrgang gehen werde, wenn dann alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, entsprechend auch ab und zu mal nicht bei der Mannschaft sein kann. Wird es einen weiteren Co-Trainer geben für uns. Im Teammanagement haben wir uns anders aufgestellt, insgesamt einfach ein bisschen breiter aufgestellt, sodass ich mich im Idealfall noch mehr um den Sport, um die Führung der Gruppe kümmern muss und weniger um Organisation.
Du hast gerade die Lizenzen angesprochen. Du darfst in der dritten Liga die UEFA Pro-Lizenz machen. Früher war das der Fußballlehrer. Was lernt man da eigentlich, was man nicht schon kann, wenn man so viele Jahre Trainer ist?
Ich habe in den anderen Trainerlizenzen das größte Learning, was man irgendwie hat, ist einfach das von den anderen Trainern zu lernen, sich auszutauschen. Der Austausch mit den Kollegen, das Netzwerk, was man sich darüber bildet, ist für mich der größte Punkt in Trainerlizenzen. Ich habe die A-Plus-Lizenz machen dürfen bis vor 2 Jahren, die ebenfalls ein Jahr geht, ähnlicher Umfang wie die UEFA Pro-Lizenz, wo so ein bisschen mehr auf den Ausbildungsfußball zugeschnitten, weniger auf den Profifußball. Was mir da auch nochmal gut gefallen hat in der neuen Struktur der Ausbildung, ist immer sehr viel darum geht, hier der Spiegel, willst du so sein? So wirkst du, willst du so wirken? Und nicht zu sagen, hier, das ist jetzt Pep Guardiola, wir machen alle das Gleiche wie Pep Guardiola, sondern den Trainer Lukas Biniermann besser werden zu lassen in seinem Wesen. So, und das hat mir gut gefallen und grundsätzlich freue ich mich drauf, weil man sich da schon weiterentwickeln darf.
Ja, und das ist dann ja sozusagen erste Liga im Trainerjob. Also ich glaube, es ist die höchste Lizenz, ne, genau, die es gibt. Also damit kannst du Bundesliga, Champions League, Nationalmannschaft, da steht ja alles offen.
Könnte ich, ja.
Könntest du. Ist damit aber dann auch klar, wenn man diese Lizenz macht, und die ist ja auch nicht billig, der Verein unterstützt sich da, ist damit auch klar, dass das jetzt auch das zweite Berufsziel ist, also professionell Trainer sein wollen?
Ich halt so wie bisher auch. Also ich schreibe mir das nicht auf die Fahne. Ich bin erstmal dankbar, dass ich hoffentlich die Chance bekomme, in diesen Lehrgang zu gehen. Dann ist das noch ein weiter Weg, weil das auch wieder über ein Jahr Lehrgang heißt. Bis dahin kann ganz, ganz viel passieren. Und dann wird sich zeigen, wie das Leben weitergeht. Also ich arbeite unfassbar gerne gerade für den SV Meppen, aber auch, weil ich den Menschen vertraue, die um mich herum arbeiten. Wenn ich in die weite Fußballwelt gucke, was da passiert, was da mit Menschen gemacht wird, dann ist es nicht so, dass ich jetzt sage, das muss ich unbedingt haben. So, ich muss ein gutes Gefühl haben bei den Dingen, die ich mache. Weil wie in Teilen mit Menschen umgegangen wird, da habe ich einfach ein anderes Wertebild. Und für den SV Meppen arbeite ich gerade wahnsinnig gerne. Aber nochmal, das liegt an den Menschen. Und wenn wir darüber reden, das Fußballgeschäft ist dreckig und wir aber intern sagen, und das ist so die Haltung, die ich auch ein Stück weit mit unserem sportlichen Leiter Oli Firmin-Smith habe, wir können es ja trotzdem anders machen. So, wie gehe ich mit Menschen um? Selbst natürlich muss man mal harte Entscheidungen treffen. Und wenn ich jetzt im Kader was verändere und ich kann den Spieler nicht übernehmen, ja, dann ist das keine schöne Botschaft für einen Spieler, der mit uns aufgestiegen ist. Aber dann ist ja immer noch die Frage, wie gehen wir jetzt mit dem um? So, und das Wie ist, glaube ich, ganz entscheidend. Für mich, wenn ich jetzt diesen Fußballlehrer oder die UEFA Pro-Lizenz machen darf, dann bin ich dafür sehr dankbar und ich freue mich da auch riesig drüber. Aber keine Ahnung, was ich in 5 Jahren mache. Ich mache das, was ich gerade mache, wahnsinnig gerne. Ich bin super dankbar vielen Menschen gegenüber, nicht nur im Sportverein, sondern auch in meinem privaten Umfeld, vielen Grafschaftern gegenüber für den Weg, den ich gehen darf, durfte. Und deshalb mache ich einfach mal so weiter. Ich bin ganz gut damit gefahren, als ich mit 15, 16 Jahren angefangen bin, eine F-Jugend zu trainieren. Einfach das zu machen, weil mir das Spaß macht und ohne jetzt sagen zu müssen, in 5 Jahren muss ich da und da sein. Viele sagen, man muss sich diese Ziele setzen. Ich bin ganz gut gefahren, einfach das zu machen, was ich gerne mache. Und so mache ich das auch erstmal weiter.
Jetzt ist erstmal Sommerpause im Moment. Hast ein bisschen Urlaub gehabt. Ich kann mir vorstellen, dass das auch nötig ist, dass man so einen Akku nach so einer langen Saison auch erstmal aufladen muss. Was macht Lukas Biniermann, wenn er mal wirklich nichts mit Fußball macht?
Nach den ganzen Feierlichkeiten, die ja durchaus ein paar Tage angedauert haben, muss man sich tatsächlich ein bisschen erholen. Aber wir hatten eine unfassbar gute Zeit zusammen, sowohl in Meppen als auch auf Mallorca. Das wird auch noch was sein, was uns viel geben kann. Da hat der Vorstand richtig geilen Job gemacht, uns auch mit ein paar Dingen überrascht. Das war richtig, richtig klasse. Dann war ich ein paar Tage zu Hause und dann bin ich mit zwei Freunden letzte Woche, zwar nur für 5 Tage, aber nach Portugal geflogen und wir sind einfach mit dem Rucksack auf die Küste hoch, ohne groß was zu buchen. War eine coole Erfahrung und vor allem ein guter Ort und ein guter Moment, den Kopf freizukriegen, wenn man am Atlantik lang marschiert. Das war so mein kleiner Erholungsurlaub in diesem Sommer und jetzt haben wir noch ein paar Tage, bis wir wieder gegen den Ball treten, aber wir haben eine Menge Arbeit.
Ja, die Vorbereitung läuft wahrscheinlich schon wieder, ne? Kader und alles, was so dazugehört.
Ja, 100%, ja.
Es sind ja auch neue Gegner, auf die du dich irgendwie vorbereiten musst. Gibt es eigentlich in so einer Saison selber auch so Phasen, wo man mal abschalten und runterfahren kann? Oder ist das da wirklich Dauerstress?
Man muss sich da ab und zu selber zu zwingen. Wenn man mal einen freien Tag hat, dann auch wirklich mal, ja, sich den vielleicht auch mal zu nehmen oder zumindest einen halben Tag zu nehmen, weil es ist immer irgendwas los. So, man hat mit so vielen Menschen zu tun, die man auch führen muss, denen man gerecht werden will. Und das ist, glaube ich, durchgekommen, dass mir das ganz, ganz wichtig ist, den Menschen selber zu sehen. Und wenn man dann merkt, dass irgendjemand gerade ein Thema hat, dann führt man lieber nochmal ein Gespräch mehr. Schwierig. Man muss sich dazu zwingen, sich ab und zu diese Pausen zu nehmen. Ich glaube schon, in der Regionalliga war die Winterpause relativ lang. Da konnte man auch durchschnaufen. Das wird im Profibereich jetzt anders sein. Die ist sehr kurz. Dafür hat man die eine oder andere Länderspielpause. Mal gucken, was es wird. Aber so eine Saison ist sehr, sehr lang und sehr, sehr anstrengend. Das muss man schon sagen, ja. Aber ich mach das, was ich sehr gerne mache. Von daher ist dann auch die passende Energie dafür da.
Lukas, dann wünsche ich dir jetzt erstmal noch eine schöne Pause, dass du wieder richtig Kraft schöpfen kannst. Und dann viel Erfolg in der nächsten Saison. Ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird. Ich glaube, die Grafschafter drücken dir alle die Daumen, dass du da weiter so erfolgreich bist und auch in der Regionalliga weiter Zeichen setzen kannst. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank, Steffen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das war Hinter den Schlagzeilen, ein Podcast der Grafschafter Nachrichten. Neue Episoden gibt's alle 4 Wochen auf gn-online.de/podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.